Ich habe nicht jede Nacht unter einer Brücke gelegen. Brücken habe ich mir ganz schnell abgewöhnt. Furchtbare Entscheidung. Irgendwo dort habe ich meinen Verstand verloren. Den wollte ich auch nicht wiederhaben. So. Ich glaube, aus mir wäre entweder ein Opfer oder ein Täter geworden. Nichts dazwischen. Keine halben Sachen. Entweder gib mir Halligalli oder bring mich irgendwo hin, wo mich keiner sieht, keiner hört und mich jeder the fuck in Ruhe lässt einfach. So.
Hey Leute, toll, dass ihr da seid, toll, dass ihr zuhört. Ihr seid bei einer neuen Folge, weil es jeden Tag brennt dabei. Ich freue mich sehr über meinen Gast. Ich habe den Menschen vor einem Jahr eigentlich, vielleicht vor einem Jahr, eineinhalb Jahren so kennengelernt. Oder wir haben uns sozusagen sind über den Weg gelaufen, dadurch, dass wir Konzerte zusammengespielt haben. Und uns gleich, glaube ich, relativ sympathisch waren. Das habe ich selten mit so Musiker oder Musikerinnen, dass man da so gleich so eine Ebene hat. Und das war auf jeden Fall ein Mensch, bei dem das der Fall war. Und eigentlich wäre er so ein Typ gewesen, der jetzt so Ausschlusskriterium gewesen wäre, mit dem ich keinen Bock hätte zu quatschen, weil der bringt gerade ein Buch raus, hat eine Single rausgebracht, bei der ich mitgesungen habe, macht eine neue Band und ich habe auf alles Bock, aber nur nicht auf so einen Promi-Promo-Podcast-Scheiß, wo ich die ganze Zeit nur mit Leuten darüber laber, so Künstlerbums nur laber, ja. Aber ich glaube, dass da bei dem eigentlich viel mehr ist und deswegen freue ich mich umso mehr, dass der gleich zugesagt hat, heute bei meinem Podcast dabei zu sein. Mein Gast ist Tex Prescott. Ich lese ein paar Zeilen zur Einleitung vor, damit ihr ein Gefühl für ihn kriegt und dann steigen wir ins Gespräch ein. Tex Prescott, geboren 1980 im texanischen Galveston. Von einer deutschen Familie adoptiert, kam er im Alter von 3 Jahren nach Bayern. Du hattest in deinem Leben mehrere verschiedene Narben, wurdest schon als Baby positiv auf verschiedenste Substanzen, unter anderem Kokain getestet. Du warst Familienvater, hast 2 Kinder, du warst in verschiedensten Suchtberatungen, du warst eine Zeit lang obdachlos, du wurdest Straßenmusiker in Berlin und seit 2021 bist du nun Sänger in einer der bekanntesten Punkrock-Bands Deutschlands, nämlich Slime. Das ist so ein ganz, ganz kurzer Abriss über ihn, aber ich glaube, es erklärt, warum ich denke, dass er zu, weil es jeden Tag brennt, passt und ich freue mich, mit dir zu labern. Und ich habe als allererstes eine Frage. Ja, und dann steigen wir ins Gespräch ein. Und meine Frage ist, Tex, was vermisst du am meisten am Obdachlossein?
Erstmal danke für die Einladung, Digga.
Ja, die Stimme, ne? Sein. Ja, Sex.
Aber was vermisse ich am meisten?
Was vermisst du am meisten am Obdachlossein? Das habe ich mich gefragt, als ich dein Buch gelesen habe.
Im Grunde ist ja alles ein Schnappschuss, wenn man es genau nimmt. Was Zeit und Linearität und, ist das überhaupt ein Wort, Dicker?
Ich habe keine Ahnung, was du laberst.
Nee, ich bin irgendwo bei Einstein gelandet. Ich bin falsch abgebogen. Es ist schwierig. Es sind Momente. Große
Vielleicht
Momente.
Vermisst du ja auch nichts. Vielleicht sagst du auch, was für eine scheiß Frage.
Doch, mir jucken regelmäßig die Füße und ich will einfach wieder los. Du hast Zeit. Und wenn du dann auch wirklich kein Handy hast, das vermisse ich. Das vermisse ich unglaublich. Immer über ein Jahr lang einfach kein Handy zu haben. Und wenn du was von mir wolltest, dann musstest du mich finden kommen. Ich habe ein Jahr lang meine Gedanken wieder zu Ende gedacht. Irgendwie. Das war wie eine Neuprogrammierung. Und dann gibt's so kleine Momente, so wenn, gerade im Sommer, wenn einfach alles ist erledigt, deine Leute um dich rum, alle sind happy, der Abend ist safe und wir wissen, morgen gibt's auch noch Frühstück und morgen wird auch ein geiler Tag so. Und du hast wieder einen überlebt und hast alles besorgt, was du gebraucht hast. Das ist ein sehr befriedigendes Gefühl, das, glaube ich, auch so ein Urtrieb füttert.
Wie lange ist das her mit deiner Obdachlosigkeit? Und wie lange warst du obdachlos?
Ja, obdachlos, das Wort allein schon. Ich war halt OFW, ohne festen Wohnsitz. So drücke ich das lieber aus. Ich hatte sowas wie einen Bund des Vertrauens. Da waren ganz viele Schlüssel dran. Die habe ich nach und nach von teilweise anfangs wildfremden Menschen bekommen. Sprich, ich habe nicht jede Nacht unter einer Brücke gelegen. Brücken habe ich mir ganz schnell abgewöhnt. Das ist eine furchtbare Entscheidung. Da lassen sich gut, durchaus bessere Verstecke finden. Aber 2016 bin ich angekommen in Berlin, wollte eine Umschulung machen. Das ist dann alles derbe in die Hose gegangen und da irgendwo dort habe ich meinen Verstand verloren. Den wollte ich auch nicht wiederhaben. So. Ich gesagt, so, jetzt machst du nur noch Mucke.
Warum hast du den Verstand verloren?
Das war so ein Resultat von, im Grunde war es einfach ein fucking Nervenzusammenbruch wahrscheinlich. Also ein Resultat von ganz, ganz vielen Sachen, ganz vielen unverarbeiteten Traumata, eine Trennung und alles, was das so mit sich bringt. Und auch einfach ein Zustand, ein über viele Jahre währender Zustand von absoluter Unzufriedenheit und einfach, ich war einfach miserabel.
Was heißt das? Sag das mal konkret. Was meinst du damit?
Na, einerseits lebte ich in einer sehr toxischen Beziehung. Ehe, tatsächlich. Darüber möchte ich mich nicht allzu sehr äußern. Aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Aber das hat natürlich stark dazu beigetragen, die Trennung, auch die Notwendigkeit einzusehen, dass hier das dann nichts mehr zu retten ist, ist auch ein es fühlt sich nach Versagen an. So, ich habe versagt als Ehemann und als Familienvater. So, ich habe das egal, ich habe alles gegeben und ich habe es einfach nicht hingekriegt. Ja, das ist auch ein Prozess, den du erstmal verarbeitest und dann bin ich da draußen gelandet und wenn du das eine Weile machst und dich dann wirklich bewusst dazu entscheidest, dann entwickeln sich irgendwie so Urinstinkte. Was heißt entwickeln sich? Die werden wieder stärker, die kommen wieder zum Vorschein. So, ich glaube, wir haben so unseren Spider-Sense so ein bisschen verloren.
Was ist das?
Bei Spider-Man, der hat doch so, der spürt doch Gefahr.
Ach so, weißt du? Ah, okay, das weiß ich nicht.
Und aber so ganz im Allgemeinen, ohne da jetzt ganz derbe ins Esoterische einzurutschen, sondern auch vielmehr einfach, du nimmst deine Umwelt viel bewusster wahr, weil du ständig auf der Suche, du suchst gar nicht, du bist am Finden. Du guckst, was du findest, du wirst viel aufmerksamer, du guckst auch hinter dich, du wirst auch vorsichtiger, weil, ne?
Wenn du auf der Straße lebst, meinst du?
Ja. Aber du nimmst auch Dinge wahr und auch siehst auch einfach die Schönheit einer simplen, total simplen Geschichte. So der Löwenzahn aus dem Beton, du weißt, worauf ich hinaus will. So. Und andere Leute gehen dran vorbei und du denkst, was ist mit euch nicht? Leg mal das Handy weg, guck doch mal. So solche Momente.
Wie alt warst du da? Als du dann diesen Bruch hattest, diesen Nervenzusammenbruch hattest, als du gesagt hast, okay, es ging nicht mehr weiter, du hast alles versucht, auch als Familienvater. Das heißt, du hast dann deine Familie verlassen, du hast bist aufgebrochen und warst erstmal alleine auf dich gestellt. In Berlin war das der Fall. Wie alt warst du da?
36.
So alt wie ich jetzt. Jetzt bist du 44.
44. Das ist schon eine ganze Weile her.
Das ist eine ganze Weile her. Was heißt das? Wenn du jetzt zurückblickst, 8 Jahre danach, war das richtig?
Oh, ja, doch.
Ja, reicht doch.
Doch, schon, ja, auf jeden Fall. Also ich lebe noch, ich habe noch einen Puls. Ich habe es überlebt. Ich habe gesagt, ich mache das jetzt oder gehe beim Versuch dabei drauf, weil ich spiele bei eurem Scheißspiel nicht mehr mit. Und ich bin noch da und ich mache den Scheiß immer noch. Ich bin ein gesegneter Mann. Ich bin happy mit meiner Entscheidung. Auf jeden Fall, das musste passieren.
Du hast dann angefangen, nachher Straßenmusik zu machen. Ja, für mich war, du bringst jetzt, wenn dieser Podcast rauskommt, ist gerade ein Buch rausgekommen, Dreck und Glitzer heißt das. Mhm. Da schreibst du ja autobiografisch ganz viele Sachen auf. Mit einem Co-Autor, ne, namens Christian Schlodder und schreibst darüber, dass du dann Straßenmusiker warst. Du schreibst in deinem Buch darüber, dass du schon als, ich glaube, Grundschüler das erste Mal die Gitarre gekriegt hast, dass du ein Lied über Vampire geschrieben hast, dass du dann eine Band gegründet hast, nachdem du beim Green Day Konzert warst. Green Day hat Vorband Vor den Hosen gespielt, und aber dann habt ihr die Band Greint gegründet. Ihr seid einmal aufgetreten beim Fasching, und aber in diesem Buch zieht sich das die ganze Zeit immer durch, dieser Wahnsinn, dieser Abfuck von deinem Leben, das habe ich das Gefühl, dieses Selbstzerstörerische, dieses über die Grenzen von anderen gehen, über die eigenen Grenzen, abkacken, aber gleichzeitig diese krasse Liebe auch zur Musik, ja, so, und das ist für mich so ein roter Faden in diesem Buch gewesen, und da habe ich mich gefragt, ne, kann man das so pathetisch sagen? Musik hat dir eigentlich den Arsch gerettet?
Zu 100%. Musik rettet Leben jeden Tag. Die Musik, die ich mache für mich selber, ist es sowieso einfach Teil meines Heilungsprozesses, wenn man so will. Aber ich hab da gerade letztens erst einen kleinen Kommentar drüber verfasst, wo es einfach, jetzt habe ich kurz den Faden verloren.
Egal, wir können auch schneiden.
Gut, was war die Frage nochmal?
Wir machen hier so, ne? Ja. Das wissen wir schon mal. Meine Frage war Musik für dich einfach sozusagen wie so ein Lebenselixier? Und hat es dir den Arsch gerettet? Also, weil ich frage mich, ich komme daher, ich sehe natürlich auch ganz viele Parallelen immer zu mir, ja, und ich habe mich gefragt, was wäre denn jetzt gewesen, hättest du keine Gitarre gespielt und wärst du nicht Straßenmusiker? Hättest du nicht auf Straßenmusiker gemacht? Nicht auf Straßenmusiker gemacht, sondern du bist ja Straßenmusiker gewesen.
In dem Zustand und ohne ein, wenn auch noch so unerreichbar scheinendes Ziel, wäre ich wahrscheinlich mittlerweile entweder tot oder im Knast. So, ich sehe da kein wirkliches Mittelding. Auf jeden Fall wäre es nicht gut gegangen. Also es hat mir absolut, es hat meine Seele, mein Leben, meine Freiheit gerettet. Ich war an einem Punkt, hätte ich all diese Energie wirklich in irgendwas Kriminelles gesteckt oder wäre einfach, also wie so viele Leute, die ich da draußen kennengelernt habe, von so herzensgute Menschen, die einfach nach ein paar Jahren austicken und da irgendwo da drin ist der noch und den erreichst du an einem Vollmondabend irgendwie mit einer Flasche Whisky noch, wenn du ihn für dich alleine hast, aber da läuft ein Monster rum. So. Ich glaube, aus mir wäre entweder ein Opfer oder ein Täter geworden. Nichts dazwischen.
Wie ist das für dich? Du bist jetzt seit 2021 bei Slime, ja?
Mhm.
Das war für mich eigentlich eine Band. Also klar, jeder kennt Slime, ne? Und eine der bekanntesten Punkrock-Bands Deutschlands. Und du hast sie angefragt oder die haben dich angefragt?
Die haben mich angefragt.
Wodurch sind die auf dich gekommen?
Ich wurde durch so ein Viral-Video entdeckt. Der Song hieß Parkbank. Eine Parkbank in Treptow geht's da. Es hat eine Melli gefilmt, eine Melli Apicella. Shoutout zu Melli. Gratuliere zur Hochzeit. Die hat ein Video gemacht und das auf Facebook gepusht und das ist irgendwann auf eine 750.000 innerhalb von Tagen, Wochen geballert und dann wurden so langsam Leute auf mich aufmerksam. Und einer dieser Menschen, von dem ich mich dann eine Weile so ein bisschen hab mitschleifen lassen, hat mich irgendwann in ein Studio in Berlin geschleppt und das betreibt der Herr Mews. Salon Berlin heißt der Laden und der Herr Mews, der Herr Christian Mews ist ein quasi eigentlich Gründungsmitglied auch von Slime und der Lead-Gitarrist. Wir haben uns dann ein bisschen angefreundet, dann ein paar Singles aufgenommen. Hey, mit dem Umzug geholfen, so haben uns das Leben der Bäume im Kino angeguckt mit seiner Frau. Geiler Scheiß übrigens, kann ich nur empfehlen. Sehr interessant. Und irgendwann hat er gesagt, kannst du vorbeikommen, wir wollen dich was fragen. Ich so, ja, klar. Und ich denke mir schon so, Pizza, Bier, Umzug, was braucht ihr? Wo wollt ihr denn jetzt schon wieder hinziehen? Seid, nee, wir die Band möchten dich was fragen. Ja. Ob ich dann nicht Interesse hätte, es einfach mal zu versuchen. Dann mir eingeredet, ich müsste da nachts drüber schlafen. 10 Minuten später
war klar.
Habe ich dann zurückgeschrieben, so ich bin dabei. Entschuldigung, vergiss, was ich gesagt habe. Gilt das noch? Können wir das noch machen?
Ja. Ich glaube, das ist das. Das sind ja vor allen Dingen, glaube ich, als Mensch, der dann seit seiner Jugend so immer Mucke macht, ja. Zum Beispiel Olaf, unser Schlagzeuger, macht ja auch seit seiner Kindheit Musik, ja. Und wenn der mir gesagt hat, das ist so sein Traum gewesen. Für mich ist das das Krasse gewesen mit dieser Band, dass das nie mein Traum war. Ja, ich habe weder ein Instrument gelernt noch Noten. Musik war wirklich für mich relativ egal, ja. Und dann kam ich auf einmal sozusagen in so eine Band und habe so ein oder lebe so einen Traum, den ich gar nicht hatte. Das fühlt sich manchmal ganz komisch an, aber auch richtig toll. Und dann ist aber so dieser Moment, stelle ich mir vor, okay, in dieser ganzen Abgefucktheit, ja, du bist, wie hast du gesagt, nicht obdachlos, sondern
Ich war OFW, ohne festen Wohnsitz.
Du bist ohne festen Wohnsitz?
Das ist, wenn du nur eine Postleitzahl auf deinem Ausweis hast.
Ja, ich kenne das von, wir machen seit mehreren Jahren immer in Rostock mit so ganz vielen verschiedenen tollen Leuten. Rostocker Weihnachtsengel heißen die, vom Doc-In, mit Feine Sahne machen wir so eine Rostocker, ja, so zu Weihnachten so eine Obdachlosengala. Nicht auf schäbig, sondern wirklich ganz cool, mit so Shanty-Corn, so ganzen Kram. Und wenn du da mit den Leuten sprichst, sind die meisten genau das, was du ja sagst. Ne? Da sagen die wenigstens, dass sie wirklich obdachlos sind, sondern ohne festen Wohnsitz, genau. Ja. Daher ist mir das ein Begriff, aber ich will auch gar nicht so sehr auf diese Momente gehen wie, oh ja, und wie krass ist das jetzt von der Straße zum, stehst du jetzt vor tausenden Leuten, weil ich glaube, das wirst du tausendmal erzählen bestimmt, ne? Und es ist für mich so, das hört sich doof an, aber so semi-interessant. Ja, ich fand ganz andere Stellen in deinem Buch.
Du kannst es auch durchaus besser nachempfinden als die meisten Leute, die mir diese Frage stellen, weil dir ist es selbst passiert.
Genau, so, ne? Und es gab aber so viele Stellen in deinem Buch, wo ich mich ganz oft gefragt habe, okay, krass, wie wäre das denn für mich? Ja. Und wenn da jetzt Fragen sind, die ich formuliere und du sagst, das ist zu hart, dann sag's einfach sofort, weitermachen, ja, dann grummelst du einmal kurz. Next. Aber zum Beispiel eine der ersten Sachen, wo ich echt zweimal nochmal nachgelesen habe, war, du bist als Kind, ja, du hattest erstmal in deinem Leben schon drei verschiedene Namen. Du bist als
Nathaniel Graham Braske, yes sir.
Geboren worden, dann wurdest du in ein Heim gebracht. Mit drei wurdest du von deutschen Eltern adoptiert.
Mit zwei.
Mit zwei,
glaube ich, mit knapp zwei.
Dann hieß du?
Dann hieß ich Thomas.
Dann habe ich noch irgendeinen Namen gelesen. Du hieß mal Tommy. Ich denke mal wegen Thomas oder was, das ist so Spitzname oder was?
Ist bestimmt mal dabei gewesen. Also ich hieß auch schon in den 90ern bei den Punkern hieß ich Ratz. Ich auch nicht, da war ja noch.
Okay, aber das sind ja so Punker-Spitznamen. Ja. Randale.
Ja, aber ich habe tatsächlich eine neue Urkunde gekriegt, nachdem ich adoptiert wurde, und da stand dann ein deutscher Name drin, der Vorname war Thomas. Ja.
Wie ist das, mehrere Namen gehabt zu haben, also richtige mehrere Namen in seinem Leben gehabt zu haben?
Ich habe das erst mit 18 wirklich erfahren. Ich wusste Bruchstücke
Du wusstest nicht, dass du adoptiert warst?
Doch, das schon. Die Einzelheiten kannte ich nicht. Die ersten Briefe, die auch sehr zensiert waren, die kamen so im jungen Teenageralter mit 12, 13.
Was musst du mir Fotos? Wirklich mal kurz, erklär mir jetzt mal kurz, was für Briefe kommen da? Ich habe gar keine Ahnung.
Das ist im Grunde, wenn du ein Kind zur Adoption freigibst, hast du die Option anzukreuzen, ja, wenn das Kind Bock hat auf Kontakt, dann würden wir uns drüber freuen, wenn wir uns irgendwann bla. Die Voraussetzung ist, dass alles zensiert wird und über diese Agentur, über dieses Heim läuft und die quasi Namen auch von sehr nahen, zum Beispiel meine Tante, ausgestrichen, wusste ich nicht. Wie meine Brüder hießen, durften sie mir sagen. Weiter ging es nicht. Jeder Stadtname, alles war halt einfach ausgeblackt, wie so eine Akte, die freigegeben wird, aber nicht freigegeben wird. So. Mhm. Und da kam halt aber auch jeweils ein persönlicher Brief und ein paar Polaroid-Bilder und das hat mir erstmal derbe des Hirns zerfickt. Ich wusste, dass ich also adoptiert war, aber ich wusste nicht, dass ich Geschwister hatte.
Wie viele Geschwister hast du?
Ich habe insgesamt alles Halbgeschwister. Ich habe von meiner Mutter drei Brüder und meinem Vater einen Bruder und zwei Schwestern. Ich habe einen älteren
Bruder. Alle schon einmal gesehen?
Alle schon einmal gesehen, noch nie alle in einem Ort. Also auch wir vier Brüder mütterlicherseits. Es gehen so Gerüchte um irgendwie oder so Verschwörungstheorien, dass wenn wir alle vier wirklich mal in einen Raum kommen, dann geht die Welt unter. So, dann implodiert das in
die Dämonen aller Länder vereinigen
sich. Ja, ja. Also es gibt vier von mir.
Die leben größtenteils in den USA.
Die leben alle in den Staaten, ja.
Wie oft besuchst du die?
Ich war schon sehr lange nicht mehr da. Ich war das letzte Mal 2004, 2005 in Texas. Gerade vor kurzem wieder mal Kontakt aufgenommen.
Das sind für mich, als ich das Buch gelesen habe, habe ich gedacht, krass, als wir uns das erste Mal gesehen haben, habe ich mich dir sehr verbunden gefühlt.
Weil das kann ich nur zurückgeben.
Weil ich gedacht habe, ja, ich kann dieses Lied von dir, lass uns niemals so sein wie die, ja, wie sie. Das habe ich mir sehr gefühlt. Und als wir uns gesehen haben, habe ich gedacht, jo, das ist ein Bastard, der mich versteht oder den ich fühle, ja. Und Mit allen seinen guten und mit seinen schlechten Seiten, so habe ich das gedacht. Und dann habe ich dieses Buch gelesen und habe gedacht, oh, so viele Parallelen. Und dann lese ich dieses Buch und denke, krass, so viele Unterschiedlichkeiten. Ich bin in der Familie aufgewachsen, habe 3 Geschwister. Meine Eltern sind seit 40 Jahren, glaube ich, zusammen. Wir wohnen alle gefühlt auf einem Fleck. Sehen uns ständig, hauen uns auch mal die Köpfe ein, verbal. Aber wenn ich in etwas Glück hatte, dann mit der Familie. Und ich habe mich dann manchmal gefragt, krass, aber warum irgendwie sind wir so verschieden, aber auch so gleich? Ja, das fand ich sehr interessant. Und mein Papa, der ist so ein krass toller Mensch im Sinne von, meine Eltern haben das immer gelebt, dieses, lass uns, ne, also ich habe ja diese, wir haben ja diese Zeilen auf der Bühne, sollte ich mal Kinder haben, will ich so sein wie ihr, ne?
Ach, auf Gänsehaut, dann tut das Tattoo wieder weh, das ist richtig.
Ne? Ja. Ich finde scheiße, was du machst, aber ich stehe zu dir. Und das haben meine Eltern immer gelebt. Und jetzt sitzt du vor mir und erzählst mir diese Geschichten und ich komme auf gleich auf die nächste Geschichte, wo ich gedacht habe im Buch, okay, krass, wie fühlt sich das an? Dein Papa ist, bevor du ihn überhaupt wirklich mal kennengelernt hast, ich glaube, bevor du sogar geboren wurdest, ist dein Vater in den Knast gekommen, ja, für 20 Jahre wegen versuchten Totschlags. Ja?
Nee, wegen,
oder Totschlag.
Wegen vorsätzlichen Totschlag.
Wegen vorsätzlichen, genau, Totschlags.
Und ursprünglich 20 Jahre, genau.
Wie ist da, ab wann wusstest du das, dass dein leiblicher Vater wegen vorsätzlichen Totschlags im Knast sitzt?
Ich wusste das schon als Teenager, so als ich ein bisschen älter wurde und meine Adoptiveltern wieder mal einen Stapel rausgerückt haben, weil das erste Mal, danach haben sie erstmal eine Pause gemacht und ich glaube, das war auch ganz gut so, ich war gut genug mit mir selbst schon beschäftigt. Aber irgendwann habe ich wieder einen Stapel gekriegt so und da stand dann die Grundstory drin und es ist einfach eine traurige Geschichte. Mein Vater ist einen halben Kopf mindestens noch mal kleiner als ich. Mein Vater hat einiges an Cherokee-Blut in sich und dann ganz viel Irisches. Dementsprechend reagiert er auf Alkohol. Also er trinkt wie ein Ire und er verträgt wie ein amerikanischer Ureinwohner. Manchmal frage ich mich, wie sehr das auch auf mich zutrifft. Aber sei das dahingestellt, seine Frau hatte ihn verlassen. Wie kurz erzählt man jetzt diese dramatische Geschichte?
Er hat im Suff einen Menschen totgeschlagen?
Ja, weil der seine Ex und meinen älteren Bruder, also seinen Sohn, verprügelt hat. Bei der Ex hat er noch gesagt, ja, Blöster, ruft die Polizei. Gesagt, ja, der hat auch deinen Sohn geschlagen. Und dann ist er da halt hingefahren. Und ich habe einen Zeitungsartikel gelesen, den hatte meine Mutter noch. Meine leibliche. Und er hat ihn halt zu Tode getrampelt. Er konnte nicht aufhören. Er ist einfach ausgerastet. Es war ein Moment, der das nicht aufhören kann.
Als du das erste Mal mitbekommen hast, wie war das für dich?
Das ist sehr, sehr schwer in Worte zu fassen. Also,
pass auf, ich sag dir mal, was ich mich gefragt habe. Und das hört sich so schäbig an, aber Menschen sind ja manchmal schäbig oder irgendwas. Aber als so Teenie habe ich gedacht, hat man sogar, wenn man nicht genau die ganze Tat weiß, wenn man das so konkret hört, dann denkt man, okay, ja, schäbig. Ne? Aber gab es mal einen Moment, wo du dachtest, boah, mein Vater ist ja richtiger Outlaw, Mensch, was für ein wilder Typ, sitzt ja im Knast. Gab es mal solchen Moment? Oder hast du immer nur gedacht, scheiße, ich habe auch vielleicht viel von dem in mir selber?
Eine absolut, ich wollte es fast schon gesunde, aber so gesund ist es nicht, eine gute Kombi aus beiden.
Okay.
Und das findet nach wie vor statt. Ich setze mich damit auch in Liedern auseinander. Gerade Bruchpilot ist so einer. Ich weiß nicht, wann wir den rausballern, aber er kommt irgendwann, spätestens nächstes Jahr ist er da. Wir sind alle, du brauchst eigentlich nur im Geschichtsunterricht aufpassen, wo auf einmal interessant wird, der 30-jährige Krieg endlich vorbei ist und sie wollen dir das Dritte Reich erklären. Da bin ich von einer 5 auf eine 1, sofort damals, weil es mich interessiert hat. So, wie konnte das passieren? Ja, das geht ganz einfach. Wir sind alle zu ganz, ganz furchtbaren Dingen imstande. Und wenn die Umstände und das Set und das Setting und dann einfach noch ein paar genetische Faktoren und ein paar Substanzen hinzukommen und dann das Leben dreimal richtig hart von hinten in den Nacken klatscht, dann hast du potenziell einfach gerade so eine Situation. Und sagen wir mal so, also mir ist absolut bewusst, wozu ich imstande bin. Das ist eine vor allem erschreckende Erkenntnis.
Es stand in deinem Buch irgendwann, da habe ich gedacht, Mann, was soll denn der Scheiß? Ne? Da habe ich gedacht, da hast du geschrieben, so sinngemäß sowas, und dann hast du diese Band gehabt und da hast du dich wie zu den Guten gefühlt, ja, als wenn du sozusagen zu den Guten gehörst. Und das will ja jeder mal irgendwie immer, ne? Aber ich bin eigentlich so, umso älter man wird, irgendwie bin ich so der festen Meinung, dass eigentlich alle irgendwie was Schlechtes in sich haben. Und die, die auf nur gut machen, die, die auf so perfekt machen, oh, das sind die, stay away from the good guys. So, ja. Und weil da, das stößt mich ab. Und dann habe ich natürlich weitergelesen und umso mehr habe ich verstanden, was du da meintest. Du hattest vielleicht mal so kurzzeitig so ein Gefühl, wie toll, wir gehören zu den Guten, ja. Aber ich glaube, es gibt die Leute, die wirklich überzeugt schlecht sein wollen und es gibt Leute, die halt auch mal bestimmt schlecht sind, aber eigentlich kein schlechtes Herz haben. Das, denke ich, ist bei dem Großteil der Menschen eigentlich der Fall, ja. Das ist so auch, glaube ich, so für mich die Herangehensweise an Menschen, so. Außer mit kompletten Überzeugungsarschlöchern bin ich erstmal zu jedem Gespräch bereit oder habe Bock mit so zuzuhören, zu verstehen, zu kapieren, weil, naja, so wie du genau sagst, es gibt bestimmt dann einfach so viele Situationen, wo man so denkt, okay, krass, wenn man da die Hintergründe zu weiß, dann sieht das schon wieder ein bisschen anders aus. Und du redest von verschiedensten Substanzen. Ich habe gesagt, dass du schon als Baby wurdest du positiv auf Kokain getestet. Das lag daran, weil deine Mutter abhängig war.
Das wurde mir so erzählt. Es wurden mir von Papieren erzählt, wo das drauf stand. Meine Mutter schwört bis heute, sie hat nur gekifft. Und die Amis rauchen ja pur. Und wenn du nach Jamaika gehst, also es ist like, ja, wenn das so ist, ist okay. Ich werde es nie wirklich sicher wissen, aber ich war auf jeden Fall komplett zerkratzt und kam mit dem Kopf zuerst zur Welt.
Aber das heißt...
Mit den Füßen zuerst, Entschuldigung.
Ist das etwas, was, würdest du sagen, bis heute nachwirkt, wenn du auch sagst, wenn du in deinem Buch darüber schreibst, dass du mit vielen Substanzen Probleme hast? Du schreibst in deinem Buch davon, dass du nach 20 Jahren... Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, das ist jetzt auch vieles aus dem Kopf. Ich habe heute Nacht bis um 4:30 im Bus dein Buch gelesen. So.
Wahnsinn.
Ne? Und, aber du schreibst, dass du 20 Jahre lang keine Heroin genommen hast und dann wieder Heroin genommen hast. Ja? Warum machst du das?
Du hast einen Song, gib mir mehr, fucking mehr, alles in mich rein, Alter. Ja. Das ist so ein bisschen ähnlich, aber es geht um... Das sind auch einfach innere Dämonen und es einfach wissen wollen. Das ist auch das einfach nochmal in den Abgrund gucken.
Ja.
Besser kann ich es mir nicht erklären. Wäre ich jetzt super spirituell unterwegs, würde ich sagen, so, es war ein letztes Aufbäumen meiner inneren Dämonen irgendwie, bevor ich mich bewusst, weil es gab bei mir einen ganz bestimmten Tag, einen bestimmten Moment, den ich nicht ausführlich erklären kann, wo ich mich bewusst dafür, fürs Licht entschieden habe einfach. Ich will hier nicht religiös werden.
Bist du religiös?
Ich Religion ist...
Bist du religiös, ja oder nein?
Nein, absolut nicht. Das heißt nicht, dass ich an nichts zu glauben wage oder hoffe. Ich bin da eher so agnostisch unterwegs. So. Ich ziehe gern Möglichkeiten in Betracht. Und wenn ich die Antwort nicht habe, kann ich mich immer noch für die für mich angenehmste Antwort entscheiden. Aber... organisierte Religionen gehören einfach. Ich bin eh raus. So,
ich glaube, das ist
genau wie Staaten. So, können wir jetzt stundenlang drüber reden.
Ja, genau. Ich glaube, einfach zum Beispiel, ne, da habe ich ganz andere Erfahrungen mit. Ne? Bei uns war das ja zum Beispiel, ich bin so christlich-protestantisch geprägt, meine ganze Familie.
Oh, geprägt bin ich auch.
Ja, das bestimmt. Aber bei uns war das zum Beispiel, ne, auch, es war ja in der DDR, auch war es ja eher so Kirche ja teilweise auch so ein bisschen wie so ein Widerstandsort, sollte ja unterdrückt werden, im besten Falle. Und auch war die Kirche zum Beispiel bei uns, junge Gemeinde, und ich sehe da genug Probleme auch, ne, an dieser Institution, keine Frage, aber die junge Gemeinde war ganz oft eigentlich der Ort, wo das war der einzige Jugendclub bei uns sozusagen, sowas wie, ne, wenn es überhaupt sowas gab, das war der erste Ort, wo wir proben konnten, sonst gab es sowas bei uns gar nicht auf dem Dorf und dadurch, glaube ich, habe ich auch immer noch bis heute eine ganz andere Herangehensweise und denke immer, es liegt so an den einzelnen Leuten, ne? Ich bin irgendwann vor ein paar Jahren aus der Kirche ausgetreten, so, ne, weil ich die Institution nicht, weil ich so denke, nee, okay, da gebe ich mein Geld lieber für was anderes und dann spende ich mal lieber vielleicht für eine junge Gemeindefahrt oder an irgendwelche Projekte, ja, die vielleicht dann, die ich cool finde von vor Ort, die solche Leute machen. Aber ich denke, dass Religion ganz vielen Leuten auch einfach in so einer übelst verrückten Zeit Halt gibt, ne?
Absolut.
Und dass es manchmal wie Musik ist. Ich glaube, sehr viele Leute würden noch viel mehr durchdrehen, als dass das schon der Fall ist, ne?
Das ist ein sehr guter Vergleich. Es rettet wahrscheinlich genauso viele Leben wie Musik, wenn nicht mehr. Ich kenne gläubige Christen, ich kenne gläubige Moslems, ich kenne Israelis, die gedient haben, ich kenne Palästinenser, ich kenne ein paar Buddhisten und ein paar Hexen und ein paar andere Freaks. Das Institutionsding, auch der Grund, warum du ausgetreten bist. Und evangelisch ist nochmal was anderes, wenn du dir jetzt wirklich die Karte. Ich war ein Jahr lang im katholischen Landschulheim.
Du kommst ja, hast ja in Bayern nachher gelebt.
Ja, Mann. Ja. War nicht lustig. Und ich habe einfach eine sehr repressive Mit-80er Katholizismus vom tiefsten Dorf noch mitbekommen, wo wirklich die unter anderem Schläge kassiert haben und die haben ja auch immer ein bisschen, die Ministranten waren immer die seltsamsten, du verstehst, worauf ich hinaus will.
So. Also wirklich das, was man unter beschissen an der Institution
Mann, wenn du so dann beim Fernsehen durchzappst und so einen alten bayerischen Film siehst, wo es erstmal gescheite Nacken stellen und batsch und die Klasse pariert und einer pisst sich in die Hosen und so die Nummer. Ich weiß auch nicht, Religion,
wir müssen gar nicht, das ist so, müssen da gar nicht jetzt in so eine große Religion-Diskussion kommen, ne? Das ist auch so, ich bin da auch ganz oft gespalten.
Ich habe ja keine Frage. Antwort.
Genau, ich glaube, das ist einfach für mich, will ich da manchmal auch sozusagen, genau, ich gebe einfach auch von mir was rein, ne? Und das ist so wirklich das, wie ich das bis jetzt erlebt habe, ne? Mit seinen guten und seinen schlechten Seiten.
Ja.
Wie ist das? Du hast dieses Buch geschrieben, ne? Du hast 2022 hast du am Silvesterabend, sag ich mal, darauf angestoßen, hast die Nachricht bekommen mit deinem Co-Autor, dass ihr dieses Buch rausbringen könnt beim Kiwi Verlag, da wo ich auch mein Buch Niemals satt rausgebracht habe. Mhm. Und dann ging's los mit dem Schreiben. Und einmal eine Frage, wie bist du auf den Co-Autor gekommen und was heißt Co-Autor?
In diesem Fall ist jetzt nicht ein Ghostwriter oder einer, der irgendwie einfach nur meine Sätze. Wir erzählen das Buch aus zwei verschiedenen Blickwinkeln. Und innerhalb dieses Prozesses wurde ich mir immer wieder von ihm selber wiedergespiegelt, wie er mich erlebt hat. Was natürlich ein Unglaub ist, es war ein extrem anstrengender, also Blut nicht, Alter, aber Schweiß und Tränen literweise. Aber dadurch konnte ich mich selber nochmal komplett von außen betrachten und das hat wiederum beeinflusst, wie ich dann meine eigene Vergangenheit betrachtet habe, weil es mir viel leichter fiel, auch zu sehen, wie die anderen Beteiligten das möglicherweise gesehen haben. Es gibt sehr wunderschöne, versöhnliche Momente in diesem Buch, aber erstmal musst du durch den ganzen Scheiß durch.
Ja, das ist dieses Schreiben. Das habe ich so ein bisschen wie, du hast ja das vorher auch angeschnitten, ne, dass es so ein bisschen Musik, Texten wie Therapie ist. Das empfinde ich bei uns auch ganz oft. Ich habe dann manchmal das Gefühl wie so ein Album im 2-3-Jahrestakt, vielleicht manchmal noch länger, dafür erlebe ich zu viel, das ist zu wenig.
Und das, ne? muss raus, Mann.
Ich muss noch mehr raus, deswegen mache ich so einen Podcast. Ich glaube, deswegen habe ich auch so ein Buch geschrieben. Ne? Und dieses Schreiben an einem Buch war für mich nochmal was ganz anderes. Das war so intensiv, weil, boah, da geht's ja dann auch so tief in einen selber hinein. Ja. Und wenn man, da haben, als ich dieses Buch den ersten Leuten zum Lesen gegeben habe, haben so mehrere Leute zu mir gesagt, aus meinem engsten Umkreis, am Kreis Monchi, mach das nicht. Du machst dich angreifbar und
du machst dich komplett nackig.
Du die werden dich auseinandernehmen. Mhm. Und das ist bis zum gewissen Grad natürlich auch richtig, aber alles hat seinen Preis. Und ich glaube, wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre dieses Buch nicht so gut geworden. Wenn ich das nicht so machen würde, ne, dass wir so viel persönliche Geschichten in Lieder reingeben, wenn ne, ich mit Hauke so texte und wir da, dann sitzt man da wirklich stundenlang, quatscht über jeden Scheiß, quatscht über so viele Themen, über so viele einzelne Gedanken, aber das macht es nachher eigentlich nur gut, weil es nicht mehr so ein Parolengedresche ist, weil es echte Geschichten sind und das ist auch, glaube ich, das, was nachher dann das Schreiben anstrengend macht, aber auch das Endergebnis toll. Und das hatte ich Gefühl, hatte ich auch bei dir, wo ich ganz oft gedacht habe, oh, Alter, es ist 2024, da werden eine ganze Menge Leute aber mit den Ohren wackeln und da ist nicht viel mit Helden, ja, scheiß sowieso auf Helden, gibt's nicht. Und aber das fand ich toll. Und da habe ich mich vor allen Dingen gefragt, wie viel prozentual, jetzt mal einfach aus dem Bauch heraus, würdest du sagen, musste gestrichen werden? Hattest du lange Diskussionen?
Aus dem Buch, wir sind jetzt beim Buch. Einiges, was mir...
prozentual.
Und du hattest mich vor einigen Monaten gewarnt, so das wird wehtun.
Ja.
Ich spüre diesen Schmerz gerade, weil es einfach Geschichten gibt, die ich... aus sehr vielen verschiedenen Gründen, vor allem einfach um Menschen zu schützen, mich entschieden habe, nicht zu erzählen. Noch nicht. Es war ein bisschen zu viel schmutzige Wäsche. Es war für mich ein unglaublich wichtiger Prozess, das alles mal rauszuballern. Aber ganz wie, also meine Ehe, ne, meine Kinder, es passiert am Rande. Es wird natürlich...
Aber es hat natürlich in dein Leben viel mehr Platz eingenommen, sozusagen, als das, ist, was es im Buch ist, nachher.
Da fehlen halt 13 Jahre Einzelheiten, die einfach jetzt weg sind. Und
aber das
ist im Nachhinein auch eine gute Entscheidung. Und sie sind ja nicht weg. Sie liegen
Text,
bei mir in der Schublade.
Das weißt du. Ne? Das musste ich auch lernen. Das weißt du. Weil wenn man das Buch liest, dann fragt man sich vielleicht einmal, oh, wäre interessant, noch mehr was davon zu erfahren, aber trotzdem gibst du ja schon so viel rein. Das ist etwas, was ich lernen musste total, weil darauf habe ich richtig gefressen, als dann so immer mal kam, nee, das kann da nicht rein oder das muss vielleicht raus, ne? Da habe ich richtige Fressflashs bekommen, ja, weil ich gedacht habe, scheiße, da fehlt doch aber was und das, ich will mich nicht zu gut machen oder ich will auch für andere Perspektiven und auch meine Perspektive nochmal reinbringen. Und das sind auch wichtige Geschichten. Aber schlussendlich kennen die Leute das ja nicht. Und nur, genau, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Ich glaube, es gibt so viele Geschichten in meinem Leben, die ich gerne erzählen wollen würde, wo aber manchmal noch nicht der richtige Zeitpunkt ist. Und wo es manchmal dann vielleicht ein bisschen Zeit braucht, wo es vielleicht einfach der Moment noch nicht ist. Und das ist für mich eine der größten Sachen, wo man sich in Geduld üben muss, ja, weil das Geduld ist eine meiner größten Schwächen, würde ich sagen, ja, und das ist aber etwas, das will ich nur sagen, finde ich, ist in deinem Buch, ja, das macht es nicht irgendwie schlechter, ja, aber das heißt, hattest du Beef mit dem Verlag im Sinne von, dass die gesagt haben, da
muss... Tatsächlich, es gab auch ein paar andere Szenen, die ich geschildert habe, die einfach ein bisschen zu echt waren, die jetzt überhaupt nichts unbedingt mit meiner Familie zu tun haben.
Ja, ja.
Aber was die Familiengeschichte angeht, ging es hauptsächlich um Persönlichkeitsrechte. Minderjährig, nicht minderjährig, wer ist wo, ist hier und wer hat hier gerade das Sagen, da sind mehrere Parteien involviert. Und weiter kann ich darauf einfach nicht eingehen. Vielleicht sollen das auch einfach Songs werden. Oder ein anderes Buch. Nee, ich habe meiner Freundin gesagt, wenn ich jemals dir mit der scheiß Idee komme, ich schreibe jetzt noch ein Buch, dann will ich von dir folgende Worte hören. Ich hoffe, es wird ein Kinderbuch. Ansonsten schade, ich mochte dich. So schnell mag ich den Scheiß nicht wieder. Aber es tat gut. Ich bin auch happy mit dem Resultat, wie es jetzt ist. Und es ist okay, so wie es ist. Also ich habe meinen Frieden damit gemacht und das auch. Es gibt ein geniales Zitat von Stephen King. Und ich habe mir tatsächlich in der Bücherei damals in Florida irgendwann mal einen Stapel aus der Bücherei noch mit den Händen Bücher über Songwriting geholt. Und da war eins dabei aus Versehen von Stephen King on Writing, wo er einfach einem Laien sagt, wie man ein Buch gut schreibt. Und eins der Zitate, das ich nie vergessen habe, ist Kill your babies. So, ja, das sind alles, das tut richtig weh, aber manche musst du einfach, das geht nicht. Die anderen müssen überleben und wenn das da nicht reinpasst, dann nimm es einfach raus. Wenn es irgendeinen Grund gibt, warum sich das beißt, dann find dich damit ab, weil sonst wirst du nie mit diesem Scheißbuch fertig werden. Und das hat, als ich dann tatsächlich wirklich ein Buch schrieb, das, ich habe das auf Songwriting bezogen und das war auch ein, also kann ich auch nur weitergeben, den Rat. Das hat mir sehr geholfen.
Hast du in dieser Zeit des Buchschreibens, hast du da, ging es dir da gut?
Das kam auf die Uhrzeit an. Und was
hast
gerade
du,
das
hast
Thema
du,
war.
Hast du da gesoffen in der Zeit?
Alter, ja. Ja, Mann. Nicht immer, aber es gab durchaus auch Nächte, in denen mal eine Flasche oder auch zwei leer gegangen ist.
Bist du Alkoholiker? Das habe ich mich im Buch immer gefragt. Das sagst du es nicht. Du hast einmal so eine Zeile da drin, sowas wie, es gab eine Zeit.
Ich bin
es gab eine Zeit, wo du nicht 24 Stunden lang, ne, sag mal, du konntest nicht 24 Stunden lang keinen Drink trinken. Da habe ich gedacht, okay, ist das im Subtext, ich bin Alkoholiker oder wie siehst du das?
Ich bin auf jeden Fall Trinker. Ich gebe mir gerade sehr viel Mühe, mich auch gerade dem Schnaps irgendwie abzuwenden. Ich mag gern Whisky. Wenn ich mich jung fühlen will, dann möchte ich mal einen Apfelkorn und Wodka geht immer, weil der lässt sich mit allem schön runterwaschen. Ich habe mich tatsächlich mal eingewiesen, einfach mal zum Entzug wirklich mit, wo sie dich monitorieren, ne, und gucken, was für Tabletten braucht der und bla. Und die haben festgestellt, dass ich körperlich wohl nicht abhängig bin. Also ich habe nie irgendwelche Tremens bekommen oder sonst was. Und ging dann auch. Und dann musste ich mich damit abfinden, dass die Scheiße sich in meinem Kopf abspielt und der Seiltanz jetzt einfach vonstatten geht. Ich bin weit entfernt von Nicht-Trinken, aber sagen wir mal, mein allgemeines Konsumverhalten hat sich in den letzten 2 Jahren drastisch, also sagen wir mal um gut 80% verbessert. Naja,
aber dann,
70%.
Weißt du, dann habe ich gedacht, das ist...
Das ist mein Junkie.
Auf einmal spielst du in der Band. Auf einmal tourst du. Du spielst auf Festivals. Du spielst Touren. Du hast die ganze Zeit Versuchung. Ja, die ganze Zeit Verlockung. In jeglicher Hinsicht. Das ist etwas, was für mich omnipräsent ist. Mhm. Wenn wir eine Tour spielen, wenn wir heute Abend hier in Gießen spielen und ich gehe raus, dann kommen zig Leute zu mir und 500 Leute wollen am besten mit mir einsaufen und stell mal vor, ich mache nur bei 50 mit, ja, und also du hast die ganze Zeit diese Verlockung und wenn du dann noch affin für Alkohol bist, dann stelle ich mir es extrem schwer vor. Ich glaube, bei mir ist es ja auch so, ich wusste eine Zeit lang auch nicht, ob ich Alkoholiker bin, weil, sag ich mal, so diese Zeit von 2014 bis 2019 war das für uns das Normalste der Welt, jedes Wochenende immer zu saufen, zu ballern, also ne, immer durch die Tür treten und da gab es gar nicht sowas wie Ruhe. Als dann auf einmal Corona kam, war es so, okay, ich guck einfach mal, ob ich Nein sagen kann. Ja, das war für mich ein sehr, sehr tolles Gefühl. Ich trinke Alkohol wirklich nie, ich habe noch nie mein Leben Sixer Bier oder so gekauft, sondern bei mir ist es dann saufen, ja, es ist Kopf abschalten, durch die Tür treten und ja, dann am besten 2 Tage wach oder so, ne, war das immer am Ende und ein Durchmann. Und trotzdem habe ich ja in dieser Zeit erkannt, dass ich neben vielleicht vielen Nebensüchten, gibt ja nämlich nur eine, aber diese Sucht, das Fressen habe, eine Fressstörung habe und auf einmal bist du wieder am Touren, ja, für mich. Und du merkst, scheiße, das Hemd wird wieder enger. Du merkst, scheiße, Es ist die ganze Zeit fressen. Es ist die ganze Zeit Essen da. Und so oft bin ich stabil und sage nein oder gehe am Schnitzel vorbei oder gehe an den Süßigkeiten vorbei. Aber irgendwann bin ich auch oftmals schwach. Und das stelle ich mir bei dir, weil braucht man nicht drum rumreden, dieses Tourleben besteht halt auch, da ist, wenn du saufen willst, kannst du saufen. Ja, wenn du Drogen nehmen willst, kannst du Drogen nehmen. Wenn du fressen willst, kannst du fressen nehmen. Ja, also es ist so eine komplette Verfügbarkeit von diesen Verlockungen da. Wie gehst du damit um? Auch mit, also das ist auf einmal alles für dich da, sonst musstest du es kaufen und am besten wird dir jetzt noch eine ausgegeben. Das ist ja auch was Beklopptes, das musste ich auch erst lernen, weißt du, so ja.
Tatsächlich ist bei mir vielleicht ein großer Unterschied, dass der Lifestyle, den ich davor hatte, seit ich in Berlin war, das war da schon so. Das ist tatsächlich, also für mich war, ich kann mich dran erinnern, irgendwie, boah, aus Berlin musst du sowieso weg, das geht jetzt nicht mehr, dieses Leben und dann das überlebst du nicht. Und hab dann festgestellt, wow, also in der Phase war Touren das Stabilste, was ich hatte in meinem Leben. So, das war geordnet, das hatte eine Struktur, das hatte Versuchung und Alkohol und das hatte ganz viele Fehler, die ich machen musste, für die ich unglaublich dankbar bin, dass ich sie schon gemacht habe und nie wieder machen werde. aber ja, man, es ist nach wie vor ein Seiltanz, es ist immer da.
Könntest du noch ohne diese Annehmlichkeiten? Du bist auf einmal jetzt, bist du auch verwöhnt. Ja, das sind wir, brauchen wir nicht drüber reden. Wir touren auf einmal, ne, ich kann genauso, Digga, ich kann Luxus und ich kann genauso auch in der letzten Hundehütte pennen. Bis heute, das ist kein Fakt. Und ich schlafe überall ein. Und ich kann die letzten Fraß fressen und ich fress auch den teuersten Scheiß. Ne? So das. Aber wenn man ehrlich ist, vielleicht kann man es ja auch nur, wenn man weiß, man hat auf der anderen Seite manchmal auch noch den Luxus. Könntest du noch ohne diese Annehmlichkeiten?
Es ist ein wunderschönes Gefühl zu wissen, dass egal was kommt, ich eine ziemlich große Überlebenschance habe. Und ich kann dir was von wegen Luxus. Ich habe letzte Nacht im Bauwagen gepennt, auf einem wunderschönen Grundstück an der Lahn, in einem Schlafsack und es gab Spaghetti vom Gaskocher und Lagerfeuer. und so ähnlich ist auch das ganze Album meines unseres neuen Projektes entstanden, bevor es dann ins Studio ging. Dass wir dann auch wieder in den Bauwagen gebaut haben irgendwann, weil es mehr Sinn gemacht hat.
Ich glaube, das waren so Sachen, wo ich mich gleich verbunden gefühlt habe, ne? Weil na klar, das ist ja dieses, das meine ich,
keine halben Sachen. Entweder gib mir Halligalli oder bring mich irgendwo hin, wo mich keiner sieht, keiner hört und mich jeder the fuck in Ruhe lässt einfach. So.
Du hast gerade von dem neuen Projekt erzählt. Und ich wusste davon noch gar nicht groß was. Du hattest einmal, glaube ich, als wir in Hamburg nach unserem Konzert, wo ihr auch gespielt hattet mit Slime, so ein bisschen von erzählt. Und dann hast du mir irgendwann geschrieben, hättest du Bock, ein Lied mitzumachen, ja? Und ihr heißt Tilux, ne? Das ist ein Projekt mit Lukas und dir. Lukas ist auch Sänger bei Liedfett. Und für mich optisch, erstmal habe ich gedacht, passt hier gar nicht zusammen. Dann habe ich auch nur noch Lukas kennengelernt, habe ich gedacht, okay, das passt, ja. Und warum hast du mich gefragt beim Lied Eigentor?
Ich hör gerne auf mein Bauchgefühl und diese gemeinsamen Gigs, die wir hatten, da habe ich einfach. Ich habe übrigens dein Buch mit Absicht noch nicht gelesen. Ich werde es jetzt lesen. So, ich wollte unvoreingenommen in dieses Gespräch reinkommen und einfach das, was ich bisher von dir selber erlebt habe, mitbringen und sonst nichts. Deine Stimme und B, deine Präsenz auf der Bühne und einfach die Tatsache, dass du jede Unze Energie, das ist, du bist wie echt, Digga. Du bist einfach, du fühlst die Scheiße wirklich und die Leute stehen nicht zu Tausenden umsonst vor euch und heulen. So, und das hat, ne, viel mit guten, gut geschriebenen Songs und viel mit einer guten Performance zu tun, aber am Ende bist das du, der das verursacht und es ist selten, dass das jemand bei mir auslöst. Und ich habe eigentlich, ganz ehrlich, wollte ich auch, weil eigentlich ist es nämlich auch so gewesen, das war in Hamburg tatsächlich und da haben wir noch gesagt, lass mal irgendeinen Scheiß machen, lass mal einen Song schreiben und da habe ich schon gesagt, Wir nennen ihn Eigentor. Und du so, alle klar.
Stimmt, stimmt.
Und dann wollte ich eigentlich erstmal nur wissen, so, okay, fuck it, ich schreibe da jetzt mal was. Und eigentlich wollte ich nur sehen, ob du real bist und die Scheiße durchziehst oder sagst, ja, vielleicht nächstes Jahr, ich habe gerade so viel um die Ohren.
Weil melde dich mal bei Management.
Ja, genau. Don't call us, we'll call you. Diese Gespräche hat man auf Festivals jedes Jahr mit zig Künstlern und es ist im Grunde einfach, man schmiert sich Honig ums Maul und findet sich cool und ist auch angesoffen und bla und vielleicht meint man es in dem Moment auch ernst, aber auch nicht so ernst. Aber ich wollte es einfach wirklich wissen und dann habe ich den Song auch einfach geil gefunden und war mir sicher, dass du da was rausholen kannst aus dem Ding.
Für mich ist das so, ich glaube, wenn ich was gelernt habe, dann wenn ich was verspreche, dann halte ich's. Nichts versprechen, was ich nicht halte. Andauernd kommen Leute zu mir, wollen irgendwie was und dann, und ich finde das manchmal auch interessant oder gut oder spielen da ein Konzert, mach das. Und ich sage dann ganz oft diesen Spruch, ich verspreche nichts, was ich nicht 100% nicht halte. Und das war aber eigentlich gleich etwas, wo ich gedacht habe, oh ja, habe ich Bock drauf. Habe ich selten, wenn mich Leute sowas fragen, auch aus anderen Bands, weil ich dann einfach so denke, es wirkt ein bisschen aufgesetzt oder wir kennen uns doch gar nicht. Ja, was soll denn das? Und deshalb hatte ich da, glaube ich, gleich ja gesagt. Ich mag das Lied sehr, auch als du den Text dann geschickt hast. Wir haben dann ja nochmal zusammen im Studio gesessen und auch mit Lukas zusammen und mit Tobias Röger, dem Produzenten, dran gearbeitet. Und es war aber auch gleich so, dass ich gedacht habe, oh, wir könnten noch mehrere Lieder schreiben. Ja, und so gegenseitiges Befruchten. Und ich habe mich da wiedergefunden, weil, genau, ich glaube, Eigentor habe ich schon genug in mein Leben geschossen. So. Und genauso hasse ich diesen Selfcare-Scheiß, wenn jetzt Leute auf einmal so tun, als wenn sie nur noch perfekt sind und alle sind nur noch gut und toll und gefühlt war jeder auch schon immer nachhaltig, ja. Und gegendert haben sie auch schon seit 20 Jahren. Bloß ich fühle es halt nicht. Und deswegen fand ich diese Zeilen, die wir da dann gemeinsam geschrieben nachher toll und freue mich, dass dieses Lied rausgekommen ist. Wie ist das? Ist das etwas, gibt es Probleme mit deiner anderen Band, dass du jetzt ein anderes Nebenprojekt angehst?
Nee, also zumindest hat keiner ein großes Problem angesprochen. Es gibt Booking bei uns macht ja Alex, unser Drummer, bei uns Slime. Und wir sind jetzt mit Tillux bei Eskapaden und die beiden haben sich schon kurz geschlossen. Und die
Was ist Eskapaden?
Eskapaden ist unsere Booking-Agentur.
Ja.
Genau, und die haben wir schon miteinander connected und die werden gucken, dass sie so gut wie möglich miteinander funktionieren, damit diese beiden Projekte nächstes Jahr irgendwie fair aufgeteilt gleich laufen können. Plus, minus, ne, spielt ja einiges mit rein, gerade bei Festivals. Und ansonsten einigen wir uns auf Termine irgendwie. Habt ihr da schon was? Ja, cool, kann ich das einloggen? Ja, mach doch, da kommt eh nichts mehr.
Wenn du live spielst, ne? Hast du schon mal... War schon mal eins deiner Kinder beim Konzert? Oder ja, hast du das vor?
Das ist tatsächlich schon passiert. Ich glaube, das kann ich in diesem Rahmen auch erzählen. Ja, mein Sohn war in München.
Wie war das für dich?
Es war auf ganz vielen Ebenen ein wunderschöner Moment einfach. So. Es war einfach geil. Es ist fast wie so ein Welpe, ich will den gerade gar nicht hergeben, so, lass den einfach in der Tasche hier, so. Es war wunderschön, Mann, vor allen Dingen, weil ich früher im Backstage gearbeitet habe, so, und da Kabel gerollt und Kisten geschleppt habe und dann stand ich da selber auf der Bühne und mein Sohn sah mir dabei zu und einen Haufen Jugendfreunde irgendwie aus der damaligen Zeit noch, die ich seit 20 Jahren nicht gesehen hatte. Es war ein sehr besonderer Abend. Du hattest dasselbe Vergnügen gerade, deine wir reden nicht drüber, wa?
Genau, das sozusagen, das ist das Einzige, worüber ich wirklich überhaupt nicht spreche. Ja, aber vergessen. Alles gut. Ja. Ja, alles cool. Aber natürlich bin ich von daher hingekommen. So, ne?
Ja.
Stell ich mir genial vor. Habe ich bei anderen Musikern schon mitbekommen, wie krass das für die auch war. Und vor allen Dingen, wenn du sagst, dass es da auch natürlich große Auf und Abs im Familiären gab, stelle ich mir das als einen wunderbaren Moment vor, wenn dein Sohn da auf einmal steht und auch sich das Konzert mit anschaut, ja?
Es war ein epischer Moment. Vor allen Dingen war es auch nicht cringe für ihn, sondern er fand es wirklich cool. Es war ein Sieg auf mehreren Ebenen.
Toll.
Dass dieser Abend stattfinden konnte. Und Ja, das ist ja ein ganz, ganz, ganz besonderen Fleck in meinem Herzen, wo dieser Tag stattfindet. So, da mache ich ab und zu mal auf und guck rein.
Hast du Angst, dass du das, was du jetzt in den letzten Jahren aufgebaut hast, was du erleben durftest, dass du es verlierst? Wie groß ist die Angst? Sag nicht, du hast keine Angst.
Das wäre total gelogen.
Ja.
Nee, das war, was ich gerade, warum ich kurz nachdenken wollte, ist, weil ich, wie erklärt man ein Urvertrauen in das absolute Wissen, dass du gerade genau da bist, wo du sein sollst und genau das tust, was du verdammt nochmal zu tun hast und wofür du einfach auf diesem Planeten geschissen wurdest und gleichzeitig trotzdem so viel Angst verspüren kannst. Ich habe keine Angst davor, auf der Straße zu landen. Ich habe Angst davor, Leute zu enttäuschen, die auf mich zählen. Das ist mein größtes Problem. So, ich habe Angst.
Meinst du damit die Bandleute auch?
Auch. Ich meine alle Beteiligten. Ich meine Familien. Ich meine Leute, die auch wirklich, denen ich finanziell helfen möchte, sowie auch Kollegen und einfach ganzen, dahin kommt ein ganzer Rattenschwanz. Ich guck dir mal deine Crew an, wie viele Leute das sind. Wenn du jetzt abkackst, gucken die alle in die Röhre.
Ich habe lange Zeit Scheiße erzählt. Mir selber vor allen Dingen.
Ne? Aber da kann ich. Ich bin nicht gut darin eigentlich. Ich habe von den Besten gelernt.
Ich hab mir lange immer gesagt, ja, und wenn das dann morgen vorbei ist und nicht mehr mit der Band ist, dann ist es egal. Und das ist aber Quatsch gewesen. Das, glaube ich, war so ein bisschen so, ja, dann, es geht immer irgendwie weiter. Und na klar geht es immer irgendwie weiter. Aber vor allen Dingen in den letzten Jahren und mit allen Höhen und Tiefen und Momenten, wo man vielleicht gedacht hat, vielleicht geht's nicht weiter. Vielleicht kriegen wir es als Band nicht hin. Umso mehr weiß ich, wie sehr ich diese Band liebe, wie sehr ich das liebe, was ich mache. Ich kriege lang, wenn das ist sozusagen, weißt du, klar, es gibt auch mal stressige Sachen, aber ich schäme mich so, wenn ich irgendwie jetzt rumheulen würde und sagen, was für, oh, ist ja alles so schlimm, weil ey, so viele Leute aus meinem Umfeld arbeiten für 40 Stunden und für einen richtigen Scheißlohn und ich darf hier sowas erleben, ja, ich darf hier rumfahren, ich darf hier rumtouren, ich darf Musik machen, zu mir kommen Leute, und die singen unsere Lieder, weißt du? Es gibt nichts Geileres und das macht einen natürlich angreifbar und das macht auch eine Schwäche, weil Leute auch darauf gehen könnten, weil sie wissen, okay, damit treffen sie dich. Aber wenn ich mir was wünschen dürfte auf dieser Bandebene, dann würde ich sagen, ich hoffe, dass ich mit den Jungs auf der Bühne sterbe. So, und dass wir das ganz lange machen, solange man es fühlt, ja. Und solange man es fühlt, das ist das Wichtige. Ich muss gar nicht auf der Bühne sterben, aber und da bin ich wirklich so dankbar und genieße jetzt Konzerte ganz, ganz anders als zu dieser Zeit, wo ich mir gesagt habe, ja, dann kommt halt was anderes. Und ich denke, Angst darf einen niemals lähmen, aber es ist auch gut, Angst wahrzunehmen und dir auch anzunehmen und zu sagen, ey, das ist mir halt wichtig, weil man braucht auch nicht die ganze Zeit auf so harten Typen tun und sagen, es sei ihnen alles Latte.
Ja, nee. Und wer keine Angst hat, ist wahrscheinlich doof. Also das ist, wenn du es machst und trotzdem Angst hast, dann bist du mutig. Wenn du es einfach nur machst, weil du nicht an die Konsequenzen denkst, dann hast du es halt verkackt. Ich würde das nie wieder missen wollen. Ich drücke das gerne so aus, so ich surf diese Welle bis zum Strand rein. Und wenn sie bricht, dann bricht sie und ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Das Leben ist unglaublich aufregend und es wird immer aufregender. Aber ich surf diese Musikwelle hier und was auch immer es mit sich bringt und einfach dieses mich ausdrücken und mich jedes Mal gesünder fühlen, wenn ich jemanden vor mir stehen sehe, der dieses Lied auswendig kennt, obwohl er es erst einmal gehört hat. Das ist, was ich will.
Hast du mal irgendwas gelernt, Hex?
Ich habe als Bühnenarbeiter angefangen, damals war aber Veranstaltungstechniker noch kein Lehrberuf.
Okay.
Das war auf Gewerbeschein. Ich war einfach Stagehand. So. AC/DC, Michael Jackson, Whitney Houston, den ganzen Blödsinn, halt alles, was so München, Olympia, bla, so Zenit, die ganzen, du kennst ja die Läden, Backstage. Und ansonsten habe ich ganz viel mit Tieren gearbeitet, Pferden und Hunden hauptsächlich. Beim Tierarzt, auch auf Ranches. Ansonsten ein bisschen Forstwirtschaft, Bio. Sehr, sehr, sehr bio. Nachhaltige Forstwirtschaft betrieben auf so einem Privatgelände. Ich habe auf einer Ranch gearbeitet, ich habe beim Tierarzt gearbeitet, ich habe Burger geflippt. Ich war tatsächlich schon Tellerwäscher im einzigen italienischen Restaurant von Galveston.
Von wo?
Von Galveston, Texas. Auf dieser Insel gibt es einen echten Italiener, der von einem Italiener geführt wird. Und bei dem habe ich 6 Tage die Woche für 5,25 die Stunde ungefähr 10 Stunden lang Teller gewaschen.
Das kann ich unterbieten. Ich habe mal für 4,40 bei einem Pizza-Lieferanten gearbeitet. Bin aber immer, ich hatte schon deutlich über XL und die hatten aber nur XL-Klamotten und dann bin ich irgendwie mit Schirmmütze und ihrer roten Firmenjacke auf einem Mopedroller, der auch zu klein war für mich, durch die Dinger gefahren und habe Pizzen hingebracht. Aber ja, das war, glaube ich, bis jetzt mein schlecht bezahltester Job, den ich da jemals gemacht habe. So, aber du hast auf jeden Fall mehr, deutlich mehr verschiedene Jobs gemacht. Das ist gar keine Frage. Text.
Ja, ich habe einiges durch.
100%.
Hafenarbeiter war ich auch.
Ich will mich da gar nicht messen.
Ist auch überhaupt kein Pissing-Contest, Alter. Ich bin froh, dass ich keinen dieser Scheiß-Jobs jemals wieder machen werde.
Ich habe sowieso den kürzesten.
Du wirst mich nicht
geschissen. Drauf geschissen. Das Ding habe ich gleich verloren. Text. Da ist so viel, über das ich noch mit dir hätte Bock zu labern. So viele Sachen, die im Buch aufgetaucht sind, wo ich gedacht habe, oh, da müsste man eigentlich immer zu jeder Sache einzelne Folgen machen. Ja, ob das mit deiner Familie ist, ob das mit deiner Zeit in den USA ist, ob das mit der Zeit mit dem Musikmachen ist, ob das darüber ist, dass wir jetzt ein Lied gemeinsam rausgebracht haben oder du ein Buch. Ich bin gespannt, wie die Leute die Folge finden werden. Hm? Es war bestimmt viel hin und her. Ich hoffe, wir konnten es so ein bisschen eingrenzen.
Ist auch Neuland für mich gewesen, aber Podcast habe ich bis jetzt noch nicht mitgemacht. Mit dir ist das sehr angenehm, es war ein sehr angenehmer Einstieg.
Ja, für mich auch, vor allen Dingen.
Könnte ein bisschen kühler sein hier drin, ansonsten ist das sehr nass.
Wir sitzen hier im Rittersaal in Gießen, auf einer Schlosslocation, wo wir heute spielen. Aber für mich ist sozusagen klar, wenn ich einen Podcast, weil es jeden Tag brennt, nenne, dann ist es richtig mit dir zu quatschen. Weil ich glaube, bei dir haben schon sehr viele Tage gebrannt und du warst sicherlich auch oft schon ausgebrannt.
Also ich habe letzte Woche erst 3 Feuer gelöscht.
jetzt würde ich natürlich weiter nachfragen, aber nein. Ich freue mich, dass du dabei warst.
Ich bedanke mich, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Und den ganzen Blabla, Erfolg mit dem Lied, Erfolg mit dem Buch und so, das weißt du, dass ich das so meine. Aber erstmal Dankeschön, vielleicht machen wir irgendwann eine Folge 2. Und ich drück dich. Schön, dass wir heute Abend irgendwann bestimmt anstoßen werden. Mit Cola natürlich, ne? Oder Wasser, ne? Klar. Gar keine Frage. Ich drück dich.
Ich drück dich, Digga. Ich küsse dein Auge.
Ich küsse auch deine Augen. Leute, das war die nächste Folge, weil es jeden Tag brennt, ja? Mit Tex Brescott von Slime, von Deluxe, von der Welt, ja? Für mich war es wieder einfach ein Gespräch, wo ich merke, okay, krass, so viele Geschichten in einem Leben, fragt man sich manchmal, wie viel passt da rein? Ich fand's toll, mit ihm zu quatschen. Ich find's vor allen Dingen ganz toll und will mich riesenkrass bei Hauke bedanken. Der sitzt hier nachmittags bei bestem Wetter in dem scheiß Rittersaal und nimmt diese Folgen mit mir auf, weil ich das bis jetzt leider nicht selber kann mit denen aufnehmen. Irgendwann hoffe ich, kann ich das in den nächsten Monaten. Deswegen ein riesen Dankeschön dazu und ich hoffe, ihr seid mir gewogen. Ich hoffe, ihr verbreitet die Folge, teilt die, streitet drüber, was weiß ich. Wenn ihr nicht verbreitet, auch egal. Vielleicht hat sie euch gefallen. Für mich war's cool. Habt noch einen schönen Tag. Ahoi.
Seid gut zu euch.
See.